willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ich auch in meinem neuen Buch Erfolgreich ausbilden im digitalen Zeitalter etwas aufgreife. Ich habe heute eine Gästin, so sagt man das ja, und zwar Anna Schnell von MovoMind. Das ist ganz interessant, weil Anna und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, also ich würde so sagen, so wahrscheinlich 15 Jahre, weil wir zusammen gemeinsam damals an der Uni Bielefeld studiert haben, beide Erziehungswissenschaften und uns auch beide für den Bereich berufliche Bildung interessiert haben. Und nach dem Studium sind unsere Wege so ein bisschen auseinandergegangen und dann haben wir uns gegenseitig bei Social Media so ein bisschen verfolgt und festgestellt, was wir so für Themen verfolgt haben. Sie hat das Thema New Work verfolgt und ich das Thema Ausbildung. Und heute wollen wir uns einfach mal darüber unterhalten, welche Verbindungen es dann zwischen diesen beiden Bereichen gibt. Anna hat noch gemeinsam mit ihrem Mann diese Firma MovoMind und hat gemeinsam mit ihm auch ein Buch geschrieben, das heißt New Work Hacks. Also kennt sie sich auf jeden Fall mit dem Thema New Work aus. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben, Anna. Magst du gerne noch? Genau. Magst du was ergänzen noch, was vielleicht wichtig wäre, oder habe ich das schon gut beschrieben?
Ja, vielleicht einfach noch mal ganz kurz, was steckt so hinter MovoMind? Das klingt ja auch irgendwie fancy und abstrakt, steht erstmal nur für Modern Work Mind. Und bei uns geht es im Arbeitsschwerpunkt darum, dass man Menschen sinnstiftende Arbeit ermöglicht und Unternehmen dabei unterstützt, ihre Wissensvernetzung im Unternehmen zu verbessern. Na, also das ganze Thema New Work wird eben auf sinnstiftendes Arbeiten und Wissensvernetzung, also Lernen, aber auch Wissen teilen, runtergebrochen.
Ja, super.
Genau, und das machen Nils und ich, also mein Mann und ich mittlerweile seit 10 Jahren und wir sind in Hamburg ansässig, wenn wir nicht auf Modern Work Tour durch 36 Länder fahren quasi.
Sehr gut, ja, da komme ich auch gleich nochmal drauf, weil es ist nicht nur so, dass ihr euch ja mit dem Thema New Work beschäftigt, sondern ihr seid eigentlich durch ziemlich viele Länder gereist, du hast gerade schon auch gesagt, und habt euch einfach mal angeschaut, wie das in anderen Ländern funktioniert. Für meine Zuhörer ist es vielleicht erstmal nochmal interessant, einen Schritt zurückzugehen und mal vielleicht erstmal zu verstehen, was ist denn bitte New Work? Was steckt hinter dem Konzept?
Genau. Man könnte ja annehmen, wenn es New Work heißt, gibt es auch Old Work. Das ist tatsächlich etwas, da spalten sich die Geister. Ist an sich erstmal, wenn man es ganz fachbüchlerisch macht, es ist erstmal ein freiheitsphilosophischer Denkansatz von Friedrich Bergmann, der eigentlich gar nicht so neu ist. Das Ganze hat er in den 70er Jahren quasi entstehen lassen aus einer Not heraus, weil er in der Automobilbranche quasi Arbeitsplätze sehr stark verloren gingen in den USA damals. Und dann hat er gesagt, wir wollen eigentlich nicht die ganzen Leute rausschmeißen und kündigen, weil dann wäre 50% Kündigung gewesen in der Produktion. Wir müssen das irgendwie anders machen. Und dann hat er die Leute angefangen zu fragen, was möchtest du eigentlich wirklich, wirklich, wenn du arbeitest? Und hat die Leute zur halben Zeit haben sie ganz normal in der Produktion gearbeitet und auf der anderen Hälfte hat er diesen Menschen diese Fragen gestellt. Und dann sind neue Ideen entstanden, neue Konzepte. Manche Leute sind freiwillig ausgeschieden, weil sie dann doch anderen Themen nachgegangen sind. Aber da wurde erstmalig quasi gefragt, was willst du eigentlich wirklich, wirklich? Ne, warum arbeitest du? Und wenn man bedenkt, wir gehen von der Schule direkt meistens in eine Ausbildung oder an die Universität und fangen dann an zu arbeiten und wir müssen ja mittlerweile sehr lange arbeiten, wenn wir uns nie die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich und erfüllt mich das, was ich mache, Dann kommt es dann eben zu Phänomenen wie Unzufriedenheit, Erkrankungen. Und das wollte er aufgreifen in diesem Ansatz. Und deswegen denke ich auch, dass dieser verhältnismäßig alte New Work Ansatz gar nicht so veraltet ist in unserer heutigen Zeit. Dadurch, dass wir ja eben verschiedene Generationswandel, auch gerade in der Ausbildung, noch viel stärker wahrnehmen, wir uns darüber unterhalten, wie schnelllebig ist gerade Lernen und Aufnehmen und neue Entwicklungen. Das muss alles miteinander verschmelzt werden quasi. Und da bietet New Work eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, weil er es nämlich halt sagt, was willst du eigentlich wirklich? Und wenn man davon ausgeht, dass wenn der Sinn für uns klar ist, wir auch bessere Arbeit und gesündere Arbeit machen, dann kommt das eigentlich nicht nur der Wirtschaft zugute, sondern auch letztendlich dem Gemeinwohl. Und so würde ich quasi New Work erstmal erklären. Also da steckt erstmal ein Konzept dahinter, wo man fragt, was willst du wirklich und wo ist der Sinn? Und wenn man das auf verschiedene Ebenen abbricht, ne, also nicht nur auf der individuellen Ebene, was ist der Sinn für mich im Arbeiten, sondern was ist eben auch der Sinn im Unternehmen oder was sind die unternehmenskulturellen Sinnstiftungen, dann kann man ganz interessante Ausrichtungen fahren, die halt eben auch gerade für Mitarbeitende sehr zugänglich werden können.
Mhm. Das klingt ja erstmal super, ne? Also was will ich wirklich? Auch mal so die eigene Arbeit zu hinterfragen. Ihr habt euch das ja jetzt nicht nur, du hast das ja auch eben schon angedeutet, in Deutschland angeschaut oder arbeitet mit deutschen Unternehmen, sondern ihr habt ja wirklich so eine Weltreise oder mehrfach schon unternommen und habt so eine sogenannte New Work Tour gemacht. Kannst du mal so ein paar Fakten zu diesem Thema New Work Tour erzählen für die Leute, die vielleicht noch nicht davon gelesen oder das Thema mitbekommen haben, was ihr da gemacht habt?
Ja, gerne. Also wir sind quasi auf moderne Welt, so haben wir es genannt, Modern Work Tour gegangen und wir sind insgesamt 15 Monate über eine Zeitspanne von circa 2,5 Jahren unterwegs gewesen. Also manchmal waren wir halt einfach auch länger an einem Ort, deswegen diese 2,5 Jahre. Und wir sind durch insgesamt 36 Länder gereist und haben in jedem Land mit Unternehmen verschiedenster Art gearbeitet, von kleinen Start-ups, aber auch ganz normalen Produktionsbetrieben bis großen Konzernen und haben da gearbeitet im Sinne von, dass wir halt selber auch Coachings und Beratungs zum Thema New Work und modernes Arbeiten gegeben haben. Aber wir haben vor allem auch die Leute befragt da einfach tatsächlich mal herausfinden wollten, wie funktioniert Arbeiten eigentlich woanders? Und was können wir eigentlich davon lernen? Gibt es Unterschiede? Und da waren wir waren im Balkan, sind wir Richtung Asien peu à peu, sind über die Stan-Länder, also Kirgisistan, Kasachstan bis in die Mongolei, waren mehrere Monate in China, bis dann quasi über Indonesien nach Australien. Und dann sind wir peu à peu wieder zurück über den Nahen Osten und dann zurück nach Europa. Wir waren kurz in Deutschland und danach jetzt so quasi vom letzten Dezember bis halt Corona dann kam im April mit Rückholaktion nach Deutschland zurückgekommen, sind wir in Afrika gewesen. Und da waren wir im Westen, im Osten und im Süden von Afrika, so dass wir in Afrika circa 9, 8 Länder, nach Südafrika haben wir es ja nicht mehr geschafft, 8 Länder bereist haben und immer mit der Frage, wie funktioniert das Arbeiten eigentlich bei euch und was kann Deutschland eigentlich davon lernen, weil unsere Idee war, häufig wird ja da New Work, modernes Arbeiten sehr stark mit den USA, San Francisco, Silicon Valley gekoppelt, aber wir haben auf unserer Tour festgestellt, überall auf dieser Welt, egal in welchem Land, also auch in der Mongolei zum Beispiel oder in Kirgisistan, gibt es Formen von moderner Arbeit, von neuer Arbeit. Da ist häufig eben, ne, wenn wir uns mit dem Sinn beschäftigen, es hängt immer an den Menschen. Und es ist weltweit so, dass die Leute Arbeit mittlerweile anders wahrnehmen und eben auch sich anders Gedanken machen, wie sie in Zukunft arbeiten wollen. Und das haben wir so ein Stück weit mal aufgegriffen und geguckt, wie funktioniert das eigentlich.
Das finde ich total interessant, weil das ist nämlich auch gerade eben so mein erster Gedanke gewesen. Ne? Also ich meine, dass ihr rumreist, ne, und euch das mal anguckt, ist ja total gut. Aber viele, glaube ich, fragen sich jetzt so, gerade wenn man, sage ich mal, jetzt an Afrika denkt oder auch in die Mongolei, hat vielleicht der ein oder andere noch, sage ich mal, eine Haltung oder ein Konzept, dass ja, dass man denen eher was beibringt, ne, was so das Arbeiten und Effizienz und keine Ahnung was angeht. Und interessant, dass dass ihr genau mit einem anderen Ansatz nämlich unterwegs seid, nämlich zu gucken, was kann Deutschland eigentlich davon lernen. So, ne? Und aus meiner Erfahrung, ich so als mit meinem Thema Ausbildung, wenn ich immer so in die Ausbildung reinschaue, dann ist Ausbildung sicherlich auch nicht manchmal der Vorreiter in einigen Themen, aber sehr häufig natürlich manchmal gar nicht an das Unternehmen an sich so angebunden. Ne? Das wird manchmal auch ganz abgeschottet davon so betrachtet. Da gibt's so eine 3- bis 4-jährige Ausbildung, da laufen Auszubildende durch und ich merke so in den letzten Jahren, dass dieses alte Konzept, nenne ich es mal so, der Ausbildung zwar an vielen Stellen funktioniert und auch seine Berechtigung hat, aber immer mehr so einer Überarbeitung bedarf, sage ich mal liebevoll. Und das war ja auch quasi auch mein Ansatz für mein Buch, wo ich gesagt habe, okay, also so wie ich vor 20, 30 Jahren ausgebildet habe, das ist gerade schwierig, schwer. Es entwickelt sich auch total viel, auch auf dem Arbeitsmarkt, neue Jobprofile. Der Azubi, der jetzt zu Beginn der Ausbildung startet, macht der eigentlich in 5 Jahren noch das, was man ihm jetzt beibringt? Das sind ja solche Fragen. Genau. Und da habe ich so 2 Dinge festgestellt, nämlich einmal, dass man auch Auszubildende, egal welchen Alters, ob die jetzt, sage ich mal, 16 sind, 15, 16 oder auch schon 28, zu mehr Selbstverantwortung bewegen möchte und dass das mal besser und mal schlechter klappt. Und das zweite Thema ist, dass wir einen mehr oder weniger stärker ausgeprägten Generationskonflikt haben in der Ausbildung, nämlich dass Ausbildungsverantwortliche etwas entrüstet sind über die junge Generation, die da in das Unternehmen kommt. Als Beispiel nenne ich immer so das Thema, wir haben im Vorstellungsgespräch dann einen Schüler sitzen, der dann einfach ganz frech mal nach der Ausbildungsvergütung fragt und das führt ganz häufig zu großer Irritation. Aber auch in der Ausbildung, Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder immer wieder gefordert werden, indem Fragen gestellt werden, die man sich vielleicht selbst früher in der Ausbildung nicht getraut hätte. Also beispielsweise mehr Vergütung, Möglichkeiten eines Stellplatzes auf dem Parkplatz zu bekommen, früher nach Hause zu gehen, außerhalb der Arbeitszeit oder am Freitag früher Schluss zu machen, mehr Freizeit zu haben oder vielleicht auch eine kürzere Ausbildungsdauer bis hin zu auch so Themen wie beim Team-Meeting auch mal ganz kritisch zu hinterfragen, ob für alle genug Pizza bestellt wurde. Das sind so Dinge, die vor allem dann vielleicht Ausbildungsverantwortliche gar nicht mehr so stark überraschen, aber dann doch auch die Ausbildungsbeauftragten und Ausbilder. Und das führt dann zu Konflikten, auch auf der anderen Seite, nämlich dass die Azubis auch sagen, über Hierarchie lasse ich mich halt auch nicht mehr ausbilden oder führen und möchte auch mit Respekt und Wertschätzung behandelt werden und nicht den Hof fegen müssen, weil wir es immer schon so gemacht haben, sondern ich möchte den Sinn dahinter verstehen. Ne? Und das, finde ich, passt sehr, sehr gut zu diesem Thema New Work.
Definitiv. Also das hätte ich dir genauso jetzt gesagt, weil du hast ja einige Schlüsselpunkte jetzt auch schon genannt. Ne? Wenn wir jetzt eben sagen, wir bewegen uns beim Thema New Work so ein bisschen weg davon, dass es nur Homeoffice heißt und ich habe jetzt ein fancy Bürokonzept, wo alle irgendwie in Großraumbüros arbeiten. Das ist es halt nicht nur. Ne? Mhm. Wir bei Moromind unterscheiden da auch zwischen Hülle und Kern von New Work und die Hülle ist dann eben das, was man eben sieht. Dann ist es vielleicht das fancy Büro, dann ist es vielleicht die neue Software, die da gespielt wird und mit der jetzt gearbeitet wird und so weiter. Aber das trifft es ja noch nicht. Und das, was du ja eben gesagt hast, zum einen ist dieses Thema ganz groß Selbstbestimmung, ne? Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was wir überall auf der Welt auch gesehen haben. Mit unterschiedlicher Konflikthaftigkeit, ne? Also in den Stan-Ländern war es zum Beispiel ganz interessant umgekehrt. Da haben eher Ausbilder oder Führungskräfte gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, dass die Leute sehr viel mehr mitdenken, sehr viel mehr selbstbestimmen. Ne? Ich erinnere mich noch an eine Referentin, die dann gesagt hat, ja, wenn ich denen sage, die sollen eine Betriebsfeier konzipieren und organisieren, dann werde ich irgendwann gefragt, soll der Kuchen eckig oder rund gemacht werden? Das sind halt so Entscheidungen, die erwartet man, dass die gemacht werden dürfen, nicht von der Führungsperson. Ne? Oh. Aber tatsächlich zum Beispiel auch dem geschuldet, dass ja einfach da ein ganz anderer historischer Background, also ein ganz anderer historischer Hintergrund steckt, nämlich halt das ganze Post-Sowjetische, wo ja eben einfach Hierarchie und Struktur und Formalisierung eine ganz andere Rolle gespielt hat. Gehst du zum Beispiel in die Niederlande, dann ist es ganz anders. Da wird eben nochmal geguckt, wie kann eigentlich die Führungskraft dazu beitragen, dass halt Selbstbestimmung in einem angemessenen Maße entsteht. Ne? Weil das ist ja auch zum Beispiel, das hast du ja auch eben, das, was du angedeutet hast, dass dann sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel Freiheit, zu viel rausgenommen wird. Und was ich ganz häufig sage dann, ist, okay, welche Funktion und welcher Tenor steckt dahinter? Ne? Mhm. Ist es, wenn der Auszubildende zum Beispiel fragt, warum soll ich das machen? Ne? Ist es dieses... Es ist hinterfragt ja grundlegend deine Arbeit, wie du es machst. Dann hat das natürlich, dann muss man über Respekt etc. sprechen, weil das ist natürlich, das hat eine andere Konnotierung. Aber fragt er, warum machen wir diesen Schritt so und so, weil er etwas entweder verstehen möchte oder sagt, vielleicht können wir diesen Prozess entweder ein bisschen verschlanken oder ich habe da vielleicht ein Tool, da geht das über das Handy einfach auch schon so, ne, kann ja auch alles vorkommen. Dann muss man immer gucken, was für eine Funktion und was für eine Wertigkeit steckt dahinter. Und das ist letztendlich in dem Kern von New Work enthalten, das, was ich eben sage, ne, nämlich mich zu gucken, was bedeutet Selbstbestimmung und was bedeutet auch Selbstbestimmung in der Ausbildung? Was bedeutet Selbstbestimmung zwischen Auszubildenden und Ausbilder? Ne? Das sind Dinge, die kann man miteinander quasi klären. Und wenn du es so willst, kannst du das zum Beispiel auch in Formate bringen. Wir hatten eben schon mal über Retrospektiven gesprochen, dass man da einfach nochmal, es ist ein Tool, wo nach bestimmten Phasen immer wieder bestimmte Dinge reflektiert werden. Entweder ein Projekt oder eine Arbeitsphase, so dass man sich kontinuierlich verbessert, kommt ursprünglich aus dem agilen Ansatz. Und wenn man das aber eben auch auf Kommunikation, auf die Ebene der kulturellen, der Unternehmenskultur oder eben halt der Sinnstiftung bringt, dann kann man eben etwas entstehen lassen, wo man sagt, so hier können wir gemeinsam gucken, wie selbstbestimmt darfst du arbeiten und auch auf der einen Seite, wie selbstbestimmt kannst du arbeiten. Mhm. Weil ein gesundes Selbstbewusstsein ist ja okay, aber in der Ausbildung hat man ja doch nochmal auch Sachen, die man eben einfach noch nicht weiß, die der Ausbilder aber definitiv weiß. Ja. Ja? Und da eben einen Grad zu finden, was ja auch eben Sinn macht, sowas zu finden, weil wenn die jüngere Generation dem quasi der älteren Generation was beibringen kann, dann funktioniert das andersrum ja genauso. Ne? Ja. Und dieses in eine Sinnstiftung zu bringen, das ist eben Kern. Und wir haben in Nigeria, in Lagos, haben wir ein ganz interessantes Beispiel gefunden. Da gab es ein Unternehmen, die hatten einen Beirat der nächsten Generation ins Leben gerufen. Da durften nämlich junge Menschen, die gar keine Möglichkeit gehabt hätten, aufgrund der Strukturen, aufgrund der Hierarchie, an den Vorstand heranzutreten mit Ideen oder mit mal vielleicht auch Kritik oder mal Diskussionsbedarf. Und jetzt dürfen diese Leute, also diese jüngere Generation, regelmäßig in die Vorstandssitzung mit rein, um dort mitzudiskutieren. Weil eben der Vorstand gesagt hat, ne, da ist eine Generation, die nimmt das heute, das Arbeiten anders wahr als wir. Und es bringt uns gar nichts, weder der einen Generation noch der anderen, wenn wir uns ständig aneinander vorbeibewegen. Wir müssen miteinander ein Miteinander finden. Dadurch haben sie halt diesen Beirat entwickelt.
Ist ja ganz interessant, wo du sagst Beirat, ne? Das Phänomen, was es aktuell auch in der Ausbildung stark gibt und was sich viele Ausbilder fragen, was ist da passiert? Es gibt einen starken Trend von jungen Menschen gerade wirklich auch in den Betriebsrat zu wollen oder auch sich in der JAV zu engagieren. Natürlich nicht alle, aber ich sag mal so, während Betriebsrat früher so ein bisschen oldschool und uncool war, ist es in den letzten Jahren wirklich auch so, dass viele da gerne sich engagieren, mitbestimmen wollen, ne? Auch was verändern wollen, ne? Was ja erstmal auch wirklich eine, woran man ja sieht, dass die auch wirklich Lust haben, mitzubestimmen. So, ne?
Ja, und das ist ein super interessantes Phänomen, was wir übrigens auch weltweit auf unserer Reise mitbekommen haben. Der Markus Faeth hat das in seiner New Work Charter auch aufgenommen. Er hat dann nämlich gesagt, Unternehmen oder Menschen in New Work Unternehmen haben meistens eben auch nochmal einen übergeordneten Grund, warum sie das machen. Entweder möchten sie ein Problem lösen zum Gemeinwohl, zum lokalen Gesunden der Stadt, des Dorfes, der Gemeinde beitragen. Und das kann ich eben auch, gerade auch bei einem Betriebsrat, da kann ich nämlich eben aktiv mitgucken, wie kann ich eben mein Unternehmen mitgestalten. Und dieses Phänomen oder diese Phänomene einfach auch wahrzunehmen und aufzugreifen, gerade wenn man auch sagt, ne, New Work soll eben People-focused, sagen wir eben, ne? Also menschenfokussiert sein, ne? Also auf Menschen ausgerichtet sein. Gerade auch, wenn wir sagen, diese ganzen körperlichen Arbeiten, die werden uns zunehmend vereinfacht, die werden zunehmend wegreduziert. Wir müssen eben gucken, wie schaffen wir trotzdem Tätigkeiten, die noch Sinn machen für den Menschen. Das ist ganz interessant, diese Phänomene einfach tatsächlich mal aufzugreifen und zu gucken, was können wir damit machen, weil dass eine jüngere Generation andere Ansichten hat als eine ältere, die vielleicht dann auch in den verschiedenen Phasen unterschiedliche Sachen wollen. Das ist wahrscheinlich sehr normal. Aber das mal wahrzunehmen und eben auch als aufzugreifen in der Arbeit, in dem Miteinander, weil gegen das Miteinander, da kommen wir ja nicht drum rum, ne? Da wird es wichtig sein zu gucken, so okay, was bedeutet nicht nur Selbstbestimmung, sondern auch, wo es macht Hierarchie Sinn, wo nicht, wo sind die Leute quasi geschult genug, dass sie sich auch über Selbstbestimmung Gedanken machen können. Das hatten wir eben auch schon mal anklingen lassen. In der Schule wird das ja nie gelehrt. Ne? Ja. Ne? Wo in der Schule wird dir mal gefragt, was kannst du eigentlich gut und was würdest du gerne machen und was glaubst du, macht Sinn, dass du das machst, weil du besonders gut bist oder weil du ein Problem damit wirst oder wie auch immer. Ja, das ist ja diese Denkart, die hinter New Work steckt. Und das in der Ausbildung schon auszurichten, das kann letztendlich nachher auch dazu führen, dass du die Auszubildenden viel stärker wieder ans Unternehmen bindest. Ne? Weil die sagen so, okay, ich darf hier wachsen, ich kann hier wachsen, ich darf hier auch Fehler machen. Ne? Ja. Oder ich kann eben auch mein Wissen teilen. Das ist eben auch, das gehört auch zu diesem ganzen Thema, ich möchte mich engagieren dazu. Nämlich Engagement drüber hinaus ist ein großes Phänomen und sollte aufgegriffen werden.
Super. Jetzt gehe ich mal davon aus, der eine oder andere ist vielleicht überzeugt, auch schon bevor er quasi hier zugehört hat und fragt sich jetzt so ein bisschen, wie kann ich, sage ich mal, das Thema Selbstbestimmung, auch Selbstverantwortung und auch so ein bisschen das Thema New Work vielleicht in die Ausbildung erstmal einfließen lassen, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, direkt mit meinem Vorgesetzten eine neue Strategie für die Ausbildung ausarbeiten muss. ihr habt ja über einige Tools auch geschrieben, beziehungsweise ihr arbeitet ja auch in Unternehmen mit ja, verschiedenen Methoden. Gibt es da vielleicht ein, zwei, die du einfach den Leuten ans Herz legen möchtest, einfach mal auszuprobieren, um dann auch mal sich ein bisschen in diesem Thema zu üben, sag ich erstmal, so die ersten Babyschritte zu machen?
Ja, also zusammengefasst haben wir halt die verschiedenen Tools, also es sind ja so 50 New Work Hacks und wir haben es ja ganz bewusst Hacks genannt, also kleine Tricks und Kniffe, wie man sich dem ganzen Thema annähert, weil wir schon auch denken, genauso wie du es gesagt hast, es geht jetzt nicht darum, von heute auf morgen das ganze Konzept komplett lahmzulegen und was ganz Neues aus dem Boden zu stampfen, sondern mit kleinen Dingen eben zu gucken, wie können wir das implementieren. Ne? Und da kann man natürlich immer unterscheiden, möchte ich gerade so ein bisschen die Hülle bedienen, dann kann man natürlich über sowas sprechen wie, okay, ne, wie flexibel ist der Arbeitsplatz? Kann ich für ein paar Tage, also ne, ein, zweimal die Woche im Homeoffice arbeiten, etc. Muss man natürlich gucken, ob das in der Ausbildung schon machbar ist, wenn das, ne, so wie es ja jetzt auch gerade scheint, etwas sein wird, was wir in Zukunft einfach ganz normal machen, dann sollte es auf jeden Fall meiner Meinung nach in die Ausbildung übertragen werden. Ne, da kann man sich meistens über eben diese Hülle unterhalten. Und ansonsten, viele klassische Sachen sind dann, also klassischere Sachen sind dann sowas wie so ein Kanban-Board, dass man eben sagt, okay, wir teilen uns sichtbar die Arbeit auf und wir gucken, wer braucht wie lange, wie für, ne? Das ist etwas, was schnell machbar ist. Start-Stop-Continue-Methode ist immer eine sehr einfache Methode, die kann man auf sich alleine anwenden. Zum Beispiel jetzt als Azubi oder Ausbilder dann einfach fragen, wie mache ich diese Arbeit eigentlich? Sollte ich damit so weitermachen, weil es genau funktioniert? Sollte ich vielleicht was neu hinzufügen? Oder sollte ich einfach mit bestimmten Dingen aufhören, weil sie keinen Sinn mehr machen? Das ist eine Möglichkeit.
Du hast ja eben auch mal die Retros schon erwähnt. Genau. Das ist ja sehr bekannt, zumindest im Jargon. Aber könntest du es kurz erklären, was hinter Retros steht? Und ich glaube, es ist auch eine gute Einstiegsmethode, ne?
Ja, also es ist zum Beispiel, also es ist auf jeden Fall eine recht einfache Methode, weil es gibt bestimmte Phasen in der Retro, die man quasi durchläuft, um einen zu reflektieren. Ne? Also man geht ja in eine Retrospektive, also guckt schon währenddessen meistens in dem Projekt. Ne? Also häufig ist es so, dass man alle 2-3 Wochen in eine Retro geht und sagt, okay, wo stehen wir gerade in dem Projekt, was haben wir gelernt, was sollten wir eben nachjustieren, womit sollten wir aufhören an der Stelle, was sollten wir weitermachen, hat sich das Projektziel vielleicht ein bisschen verändert, dass man nicht, wie es ja in diesem ganz klassischen Ansatz ist, dass man das Projekt durchführt und am Ende evaluiert man das, ne? Obwohl man ja schon währenddessen die ganze Zeit gelernt hat und lernt.
Genau. Ne? Ganz kurz, Anna, das ist auch das Thema in den Fachbereichen. Für dich so ist es meistens so, dass am Ende es so ein sogenanntes Beurteilungsgespräch gibt, was meistens auch eindimensional ist. Da geht man jetzt so langsam gegenüber, dass der Azubi auch mal dem Fachbereich Rückmeldung geben kann. Aber Retros wären in der Tat dann wirklich, wenn die ihren Einsatz 6 Wochen im Fachbereich haben, dass du sagst, 2 bis 3 Mal in diesem Zeitraum sollte man einfach so eine Art Rückblick machen, ne?
Definitiv. Und weshalb sollte man das machen? Wie würde das Gespräch sein, wenn ich einmal oder zweimal im Jahr so ein Gespräch führe und dann erwartet jemand sogar, dass ich meinem Vorgesetzten eine Rückmeldung gebe? Die Leute haben gar keine Schulung, keine Routine darin, diese Art von Gesprächen zu führen, auf beiden Seiten. Und wenn man das regelmäßig macht, erstens staut sich nicht so viel an, und zweitens kann man schon im Prozess nachbessern, was häufig für das letztendliche Ziel am Ende eine Verbesserung ist, ne? Weil man schneller quasi dahin kommen kann. Am Anfang, und das gebe ich zu, das dauert am Anfang, ne, weil man sich eingewöhnen muss, man muss Gespräche führen. Aber aufs Ende gesehen, man wird ja immer schneller und man wird auch routinierter. Und man muss sich so ein bisschen da durchkämpfen manchmal. Ich sage immer so Pobacken zusammenkneifen. Das muss man jetzt einmal machen, 2-3 Mal und dann wird's auch schneller.
Okay, dann hat man auch so einmal Routine in der Methode, verstehe ich dich so, aber auch, sage ich, also beide sind, wissen schon, also beide Parteien, die sich vielleicht dann, das ist ja meistens ein Azubi mit einem Ausbildungsbeauftragten, das kann aber auch sein, dass es die Azubi-Gruppe mit dem Ausbildungsverantwortlichen ist, aber irgendwann hat man so eine Routine drin und ist schon im Prozess wahrscheinlich schon eher dabei, diese Fragen zu beantworten, ne? So verstehe ich.
Genau. Und man lernt ja auch unter anderem dieses Phänomen, was du am Anfang auch nochmal gesagt hast, dass vielleicht plötzlich irgendwie Fragen gestellt werden, die irgendwie Erstaunen oder vielleicht sogar Empörung hervorrufen.
Ja.
Und man lernt sich ja auch dadurch so ein bisschen besser kennen. Ne? Wie weit kann ich gehen? Was bedeutet konstruktive Kritik? Wann gebe ich das an? Ich habe halt plötzlich, schafft man sich einen Raum, wo man eben über diese Dinge mal reden darf.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und zwar regelmäßig.
Okay.
Und das ist eben ein ganz interessantes Phänomen. Und es klingt halt, das wäre jetzt auch nochmal, um das abzuschließen, ein weiteres Ding ist, was ja auch im New Work-Ansatz ganz wichtig ist, es zeigt viel mehr Transparenz.
Ja.
Vielleicht, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass dieses Phänomen dieser Gehaltsnachfrage eben auch etwas ist, was wir halt im New Work wiederfinden, nämlich bestimmte Prozesse sollen so transparent wie möglich gemacht werden. Das kriegen wir auch immer wieder, wenn wir Retros machen oder wenn wir in Unternehmen sind, ne? Dass die Leute sagen, was heißt denn hier Transparenz? Wie transparent darf ich denn sein? Und so weiter. Gehalt ist zum Beispiel etwas, wo die Leute gerade auch in Deutschland Schwierigkeiten haben, transparent zu machen, was ja auch nicht immer transparent sein muss. Aber die Denkart dahinter, ne, bestimmte, ne, wo haben wir Fehler gemacht im Projekt, das klären wir nach 2 Wochen, nicht erst nach 6 Monaten. Ne?
Mhm.
Das bedeutet eben auch, man lässt so ein bisschen an den einen oder anderen Stellen auch die Hosen runter.
Und es bedeutet auch als Ausbildungsverantwortlicher. Ne?
Definitiv, das ist, genau.
Ja.
Und es bedeutet auch auf der anderen Seite eben auch zu gucken, wie transparent darf ich denn sein? Ne? Weil alles offen zu machen, bringt auch bei der Belegschaft nichts, verursacht sogar Unruhen teilweise. Aber so viel Transparenz wie notwendig, das muss man sich ja auch jetzt irgendwie erstmal beibringen und so peu à peu herantasten. Und das kann auch Spaß machen, ne?
Ja, ich gehe sogar davon aus, also mein Gefühl ist auch, je transparenter man mit der jungen Generation umgeht, ich glaube mit jedem Mitarbeiter umgeht, desto eher können sie es auch nachvollziehen, warum so und so viel Pizza bestellt wurden, warum man nicht freitags schon um 12 nach Hause gehen darf oder was auch immer, ne? Also sehr, sehr häufig scheitert es ja, mein Eindruck ist auch häufig, die haben einfach nur gefragt, nicht um, wie du eben gesagt hattest, auch persönlich jemanden anzugreifen, so, ne? Sondern weil sie haben keine Referenzpunkte. Das ist das erste Mal, dass sie in ihrem Leben berufliche Erfahrungen machen, zum größten Teil zumindest, und fragen einfach nur nach. Sicherlich manchmal auch ein bisschen aus einem spätpubertären Verhalten, mal ein bisschen den Laden aufzumischen. Die Personen gibt es natürlich auch immer. Aber ich sag mal so, durch solche Retros beispielsweise ist man ja einfach viel mehr im Gespräch, als wenn man dann, sag ich mal, den Azubi mal irgendwann, wenn es ernst wird, zum besonderen Gespräch einlädt, ne? Dann ist meistens ja schon so ein bisschen sind auch die, sind so die Gräben schon vorprogrammiert, ne? Die es dann halt auch gibt. Ne?
Ja. Genau. Und wenn man dann halt auch bedenkt, also wenn ich mich daran erinnere, wie wir in unserer Studienzeit waren, natürlich haben wir Sachen hinterfragt, natürlich haben wir da an den einen oder anderen Stellen Kritik geäußert, wo sie vielleicht nicht ganz angebracht war oder so. Das ist eben auch diese Phase, in der man sich befindet, zum einen. Und auf der anderen Seite hat es aber auch dadurch, dass man mit nochmal anderen Ansichten reinkommt, kann es halt auch bewirken, dass bestimmte Dinge gechallenged werden. Also ein Hack ist zum Beispiel auch, den Status quo regelmäßig zu challengen, weil eine ganz normale, typische Aussage, auch gerade bei uns in Deutschland ist es so, ja, haben wir immer schon gemacht, fertig, Haken dran. Das wird nicht mehr hinterfragt. Ne?
Ja.
Das ist an einigen Stellen ganz bestimmt berechtigt, aber die Berechtigung entsteht ja dadurch, dass ich es immer wieder einfach auch hinterfrage, passt das immer noch so? Und in der heutigen Zeit ist es ja auch gerechtfertigt, immer mal wieder den Status quo zu challengen, weil sich aktuell sehr viel, so viel schneller verändert.
Ja.
Und das, was irgendwie vor 2 Jahren noch wirklich sinnvoll war, muss vielleicht auch nicht mehr jetzt sinnvoll war, oder was für mich persönlich irgendwie in meiner Anfangszeit im Unternehmen sinnvoll war, muss auch nicht mehr sinnvoll sein zum Ende meiner Berufskarriere oder so.
Ja.
Also auch da immer wieder in diesen Fluss zu kommen und halt sich da an der Stelle einfach auch immer wieder zu hinterfragen, bedeutet auch, sich immer wieder auch zu fragen, was will ich eigentlich wirklich und was ist mein Sinn? Und das ist eben New Work.
Schönes Abschlusswort, finde ich, Anna.
Dankeschön.
Dann danke ich dir ja für die Offenheit, dein Wissen auch zu teilen und mit mir gemeinsam zu überlegen, wie auch die Verbindung aussehen kann. Und dann sage ich allen Zuhörern viel Spaß beim Ausprobieren, vielleicht von der Retro oder von der Start-Stop-Continue-Methode mal einfach mal sich ein bisschen genau zu hinterfragen und mal auszuprobieren. Und dann sage ich danke, Anna, und
danke,
bis bald, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Und wie gesagt, man darf mich natürlich auch einfach anschreiben oder anrufen, wenn Fragen zu den Hacks kommen. Also gar kein Problem.
Super. Vielen Dank, Anna.
Ich danke dir, Claudia.